Komposition Filmmusik, möchten wir heute ein bisschen darüber sprechen, was es bedeutet, Filmmusikkomponistin zu sein und was das Ganze mit Jugendmusik Berlin zu tun hat. Mein Name ist Georgia Harburg, ich bin die Projektleitung Jugendmusik Berlin Pop. Und hier auf der Bühne mit mir begrüße ich heute Hanna von Mühlenet, Ulrich Reuter und Leon Petersen. Du musst mir kommen. Ihr dürft ja abnehmen, gerne. Auch wenn Ulrich sehr gut zu seinem Pullover passt. Mit dem fange ich auch direkt an, denn Ulrich Reuter ist Professor für Filmmusikkomposition an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf und hat unter anderem den Original Soundtrack zu dem Dokumentarfilm Boys komponiert. Auf Amazon habe ich dazu eine Rezension gefunden, die ich gerne vorlesen würde. Ja. Da steht, can you hear it? Die vielen Facetten der Kunst in einem Film mit aufzufächern, ist schon ein Meisterstück. Aber diese Kunst auch noch in Musik zu übersetzen, eine weitere herausragende Leistung. Sehr gut gelungen. Magst du unser Publikum vielleicht mal erzählen, so in ein, zwei Sätzen, wie man einen Song komponiert, der Fett heißt?
Fett?
Fett.
Also zunächst muss ich aber sagen, ich habe das nicht alleine.
Ist glaube ich an, oder?
Gemacht.
Hört ihr alle das ganz gut? Perfekt.
Sondern wir haben diesen Soundtrack zusammen zu zweit komponiert. Also bin ich nur für die Hälfte dieses Lobes, wie soll man sagen, berechtigt. Fett, naja gut, ehrlich gesagt geht das so um die Ecke. Es hat natürlich irgendwie damit zu tun, dass, also ich weiß nicht, bei diesem Film ging es um den Künstler Joseph Beuys und diejenigen, die ihn kennen, wissen, dass Fett eins seiner Materialien war, mit denen er gearbeitet hat und was Bestimmtes bedeutet und so weiter. Und irgendwie versucht man mit der Musik, ohne dass ich jetzt hier zu langatmig werde, irgendwie versucht man mit der Musik eine Beziehung dazu zu finden, was der Mensch gemacht hat, ohne dass, also weder versucht man dasselbe mit Musik zu tun, was der mit seiner Kunst gemacht hat, noch versucht man was völlig anderes, Gegenteiliges zu tun, sondern ich glaube, diese Art von, hat man vorhin auch schon drüber gesprochen, Nähe und Entfernung, die Musik zu dem Film hat, die war da entscheidend zu finden. Das ist jetzt keine wirkliche Antwort auf die Frage mit dem Fett, aber ja.
Das war mein kleiner Anliegen, mich vorzustellen. Aber dann mache ich direkt gerne mit Hanna weiter. Hanna von Hübbenet ist nämlich Filmmusikkomponistin und hat in Berlin und Baden-Württemberg studiert. Steht so auf deiner Website, ich hoffe, das ist richtig. Und du hast unter anderem den Soundtrack für die zweite Staffel von Charité komponiert. Und ich habe mich gefragt, wie man einen Arzt vertont.
Ein Arzt?
War mehrere, oder? Aber kein Plan.
Doch, also erstmal vorneweg, auch diese Arbeit ist im Team entstanden. Wir waren ein Dreierteam, ich mit zwei Kollegen, wir haben das gemacht und tatsächlich ist die, also eine der Protagonisten dieser Staffel ist eine Frau, eine Ärztin. So. Und die Herausforderung war, glaube ich, zum einen diesen Krankenhaus, also diese Charité-Welt musikalisch darzustellen, aber noch mehr eigentlich der zeitliche Hintergrund. Das ist ja so eine Historienserie gewesen. Die letzten Kriegsjahre, ich glaube zwischen 42 und 45 spielt sich das ab. Und da eigentlich musikalisch den richtigen Ton zu treffen oder den wir finden richtigen Ton, das war dann meine Herausforderung eigentlich.
Danke. Unser letzter Gast, Leonard Petersen, ebenfalls Komponist für Film, Theater und Fernsehen, hat unter anderem die Filmmusik zu dem Film Zu weit weg komponiert, mit dem auch die Teilnehmenden im Wettbewerb gearbeitet haben. Und ich habe mich gefragt, wo genau der Unterschied ist zwischen Musik, die man für einen jungen Film komponiert und wenn man zum Beispiel die Musik für Soko Potsdam komponiert.
Gute Frage. Also erstmal stellt sich natürlich der Unterschied zwischen dem Genre. Soko Potsdam ist eine Krimiserie und eine Fernsehserie. Zu weit weg ist ein Kinofilm, auch für Kinder gedacht natürlich. Also da stellt sich schon mal die Frage des Genres natürlich, was man dort anders macht und was auch die Aufgabe ist. Und bei Zu weit weg war eigentlich die sehr spannende Aufgabe und das Schöne, was diesen Film auch ausmacht, dass es natürlich, die beiden Hauptdarsteller sind 11 und 12 Jahre alt und soll auch, orientiert sich an denen entlang. Aber wichtig ist natürlich, dass die Themen, die diese dieser Film behandelt nämlich Heimatverlust für den syrischen Jungen, den Verlust wirklich seiner Heimat, für den deutschen Jungen, dass seine Stadt dem Tagebau anheimfällt und er ausziehen muss aus seinem Haus und umgesiedelt wird. Diese Thematik, und die ist natürlich nicht nur eine Kinderthematik, aber wird auf kindlicher Ebene behandelt. Und ja, dann gilt es natürlich nicht, die Musik kindlich zu denken. Also die Gefühle eines Kindes sind natürlich genauso groß und schwer und beeindruckend und bewegend, wie sie das für Erwachsene sind. Dementsprechend muss die Musik da eigentlich gar nicht groß anders sein. Natürlich hat es bei dem Film irgendwie angeboten, auch so ein bisschen rockigere Elemente, Song-Elemente reinzubringen, auch um diesen Fußballgestus irgendwie so ein bisschen aufzugreifen. Aber die emotionaleren Szenen zwischen den beiden Jungen und wo es um deren Bewältigung dieses Themas geht und aber auch um die Freundschaft, die sie miteinander finden, die wäre ich, glaube ich, bei zwei Erwachsenen genauso angenommen wie bei den beiden Kindern, weil die Gefühle sind die gleichen.
Danke. Magst du direkt weitermachen und kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist, Filmmusikkomponist zu werden? Was dich inspiriert hat, das zu tun?
Das war, ich glaube, so mit 10 oder sowas tatsächlich ein Freund von mir, der hat total gerne Filmmusik-Soundtracks gehört. Und ich hatte damit keine Berührungspunkte vorher und fand das aber sehr spannend, dass dort für mich klassische Musik neu komponiert wird, aber nicht auf die moderne Art und Weise, wie sie im Konzertsaal zu finden ist, womit ich mich als 10, dann 11, 12-Jähriger etwas schwer getan habe. Und das halt spannend fand, auch die Vermischung aus unterschiedlichen Stilen, ethnische Musik, Popmusik, klassische Orchestermusik.
Einen gewissen Rhythmus zu bleiben, um da nicht total rauszufallen. Und ich kann zum einen bei mir zu Hause arbeiten, ich arbeite aber auch in einem Studio im Wedding und mag das total gerne, mich dann doch immer wieder so ein bisschen entscheiden zu können. Das mache ich manchmal so wochenweise, dass ich sage, die Woche, was diese Woche ansteht, das kann ich eigentlich sehr gut bei mir zu Hause machen, aber nächste Woche will ich Aufnahmen machen, da fahre ich dann jeden Tag ins Studio und mache das. Und ich mag das tatsächlich auch gerne einfach mir vorzunehmen, so, das ist jetzt mein Arbeitsweg, ich fahre dahin, ich mache das so und so viele Stunden, ich will das und das erreicht haben und danach habe ich meinen Feierabend, fahre wieder nach Hause und kann dann auch die Arbeit so ein bisschen da lassen. So, das finde ich ganz angenehm. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist.
Meine nächste Frage wäre sowieso an Uli gegangen, zu deinem kreativen Prozess. Also ergänzt sehr gerne, wie es bei dir aussieht.
Ja, also ich habe eigentlich schon dass sich diese Musik, dass sie nicht beendet ist abends, sondern sich durchzieht und man eigentlich nie Feierabend und nie Wochenende hat. Das habe ich so als Normalfall jetzt mittlerweile so verinnerlicht und ich finde es irgendwie auch gut. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Aspekte da drin, die nicht gut sind. Aber wenn man zum Beispiel, als ich dann Kinder hatte und so weiter, dass man dann sagt, okay, dann kann ich nachmittags mal 2 Stunden mit denen spielen und danach mache ich mal wieder weiter und dann ist man gemeinsam zu Abend. Das Studio ist immer in der Nähe der Wohnung gewesen bei mir, manchmal im Nachbarhaus, manchmal in der Wohnung selbst und so, je nachdem, wo ich gewohnt habe und dann, oder wo wir gewohnt haben natürlich. Und dann ist das halt so Open End und ist nie so eine Trennung zwischen Job und Leben.
Klingt anstrengend.
Ist anstrengend, aber irgendwie ist das mein Ding. Also ich glaube, ich würde mal sagen, von den Leuten, die ich kenne, sind die meisten so. Und es gibt aber auch ein paar, die versuchen das zu sagen, nein, ich arbeite bis 6 und dann ist Schluss oder sowas. Also ich schlafe auch echt wahnsinnig gerne aus zum Beispiel. Und das kann man dann halt auch. Das ist ein bisschen ein Privileg dieses Jobs, glaube ich.
Schlaft ihr auch gerne aus, Hannah?
Also ich schlafe auch sehr gerne aus. Ich kann aber auch nur ausgewählt ausschlafen, weil meine 2 Kinder auch zur Schule gehen müssen und dann bin ich gezwungen, früher aufzustehen. Tue ich auch sehr gerne. Ja, bei mir ist es so ein bisschen eine Mischung. Also ich mag das schon auch so einen festen Tagesablauf, so ein bisschen so ein Netz zu haben, ein Raster, an das ich mich auch halten kann. Das ist aber so ein bisschen flexibel. Also sei es jetzt, dass ich 6 Stunden am Tag arbeite, dann am Nachmittag mache ich erstmal eine Pause und dann setze ich mich am Abend nochmal ran oder ich arbeite tagsüber länger und mache den Abend frei. Das ist so ein bisschen auch je nachdem, was drumherum auch ansteht. Und ich habe das für mich so ein bisschen, weil ich habe auch lange Zeit damit zu kämpfen gehabt, nicht mit einem schlechten Gewissen Feierabend zu machen. So. so, schaffe ich jetzt mehr Musik, indem ich länger arbeite, dann muss ich doch jetzt länger arbeiten, weil ich will besser werden und ich will, dass es besser wird, was am Ende dabei rauskommt. Und da habe ich viel mit zu kämpfen gehabt und habe mir dann irgendwann versucht, noch bewusster zu machen und das auch beim Arbeiten gemerkt, dass das aktive Arbeiten, also sprich, ich sitze vor dem Blatt Papier, am Instrument, vor dem Rechner, nicht unbedingt zwangsweise die Zeit ist, wo ich auch mehr schaffe, sondern dass diese passive Zeit neben dem Komponieren, also wenn ich was anderes mache, aber natürlich die Ideen trotzdem im Hintergrund habe, dass die auch total wichtig ist und dass ich das auch für mich als eine kreative Zeit einplane und das auch okay ist, genauso wie ich auch irgendwann an den Punkt gekommen bin und gesagt habe, okay, ich habe es jetzt hier 6 Stunden probiert, ich komme gerade an der Szene nicht weiter, entweder ich mache eine andere Szene oder ich merke einfach, heute geht nichts, auch zu sagen, nee, ist es gut, ich mache jetzt hier einen Schlussstrich, morgen ist ein besserer Tag und das ist auch okay so, um mich nicht zu sehr zu frusten, weil der Frust und der Druck, egal welche Art von Druck und Frust es ist, bringt mich fast nie weiter. Von daher suche ich mir, ob es jetzt real ist oder ob es einfach eigene psychologische Tricks sind, irgendwie das immer so zu drehen, dass es sich für mich schön anfühlt und gut ist und mir schön zu reden. Das ist das Gefühl, aber okay, ich habe da eigentlich Lust drauf. Und wenn ich Lust drauf habe, kommt meistens auch früher oder später was Gutes bei raus.
Wolltest du noch was ergänzen, oder? Das kam so aus.
Nö, im Prinzip nochmal bestätigen. Also dieses, auch dass ich sage, ich trenne das ganz gerne ein bisschen. Das heißt jetzt ja auch nicht, dass das jeden Tag so klappt. Eher weniger, das bedeutet nur, dass ich, da kann ich dich nochmal bestätigen, ich einfach auch merke, dass es für mich wichtig ist, auch dann da rauszugehen und mich nicht zu sehr festzubeißen. Das heißt, ich muss jetzt unbedingt, aber die Inspiration, so blöd gesagt, aber die kommt oft eher an anderen Orten. Also ich merke auch, ich tue gut daran, auch ein Wochenende zu haben und dann irgendwie rauszufahren und spazieren zu gehen und so. Und dann bin ich vielleicht wieder ganz anders da oben angekurbelt, als wenn ich irgendwie regelmäßig bis 10 Uhr im Studio sitzen und mit der Stirn auf die Tischplatte klopfen würde. Das bringt manchmal dann wirklich gar nicht so viel weiter.
Ja, vielen Dank für den Einblick. Ich glaube, das ist nicht nur interessant, wenn Leute Filmmusik komponieren, sondern für jede Arbeit, die irgendwie kreativ ist, sei es vor allem PC und Outlook oder vom Notenblatt. Ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen, vor allem gerne mit dir auch, Hanna, oder Uli hat es eben auch nochmal betont, dass viel Arbeit auch kollaborativ entsteht, also dass ihr im Team arbeitet. Genau, also das, die Teil der Frage erübrigt sich, weil die Antwort ja ist. Aber wie kann so gemeinsame kreative Arbeit aussehen? Wie funktioniert das? Weil man kann ja wahrscheinlich, vor allem wenn man Musik komponiert, nicht nur darüber sprechen, sondern man muss es auch irgendwie machen. Also gib uns doch gerne mal einen Einblick dazu, Hanna.
Aber die kann auf jeden Fall damit starten, dass man darüber spricht. Ne? Also ich jetzt für meinen Teil, ich arbeite sehr, sehr gerne in Kollaboration und dann sucht man sich die Leute ja auch aus. Also diese Teams finden sich ja wissentlich auch mit einem gewissen Interesse aneinander. Was macht denn der die andere? Was mache ich? Wo ist denn unsere Schnittmenge? Wo profitieren wir aber auch vom anderen, weil die vielleicht was ganz anderes machen? Und dann tauscht man sich erstmal aus, dann redet man über den Musikgeschmack, dann hört man vielleicht auch erstmal ganz viel Musik. Also wie viele Stunden habe ich schon mit Leuten einfach im Studio gesessen? Oh, kennst du das, kennst du das, kennst du das? Und dann hört man sich Sachen an. Ich liebe auch total das, was wir so in der Filmmusik so Spotting-Session nennen. Das ist einfach mal zu Bildern, zu Szenen, ganz verschiedene Musik mal anlegen. Und wenn es einem auch erstmal noch so absurd erscheinen mag, wenn man denkt, nee, sowas machen wir doch am Ende gar nicht. Aber einfach mal anlegen, gucken, was passiert, was einem wieder auf eine neue und auf die nächste Idee bringt. Und genau, also ich persönlich mache das total gerne, arbeite auch sehr gerne mit Musikern, Musikerinnen, die aus einem ganz anderen Feld kommen als ich, die vielleicht ganz andere Hörinteressen haben, die ganz andere Instrumente spielen, vielleicht auch, die gar nicht aus der Filmmusik unbedingt kommen, sondern jetzt gerade zum Beispiel arbeite ich mit einem Elektro-Artist-Techno-DJ zusammen, der eigentlich so einen ganz anderen Background hat, der auch, merke ich, immer wieder Musik ganz anders wahrnimmt und rezipiert und auch darüber spricht. Und wir machen zusammen die Musik für einen Dokumentarfilm und das funktioniert super, weil wir gegenseitig so sehr voneinander profitieren, weil das so spannend ist für jeden und ich denke, gut, die Expertise, wie man jetzt vielleicht filmtauglich dann auch diese Tracks herstellt, die kann ich ja dann so ein bisschen liefern, aber ich kann ganz viel von ihm mitnehmen. Es ist im Zweifelsfall gar nicht schlimm, dass der jetzt vielleicht noch die Filmmusik gemacht hat. So, da nähern wir uns zusammen an. Und Voraussetzungen für so eine Kollaboration sind natürlich irgendwie ein Interesse aneinander, Respekt, eine Sympathie, man verbringt viel Zeit miteinander, ne? Man muss auch im besten Fall sich einfach mögen, genau, und auch die Bereitschaft haben, das ist schon immer noch eine gewisse Hürde, so voreinander kreativ zu sein, ne? Also wie oft geht, also man hat ja mit sich selber schon immer dieses Gefühl, Gott, bin ich gut, war die Idee jetzt gut oder ist das alles Murks, solange ich das jetzt aber nur mit mir selber im Raum aushandeln muss, tut es noch nicht so weh. Wie wenn ich das vor jemand anders, vor dem ich auch noch musikalisch Respekt habe, machen muss. Also an den Punkt muss man erstmal kommen, dass man dann wirklich zusammensitzt im Studio und sagt, hier guck mal, ich habe da mal so eine Idee und sich dann entspannt und sagt, die kann jetzt gut sein, die kann schlecht sein, ist egal, die wird es zu verorten wissen, es ist okay. So, und da muss man erstmal hinkommen, aber wenn das klappt, ist das super dankbar und fruchtbar und schön.
Uli, die Frage würde ich direkt auch an dich weitergeben. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, also ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht so der absolute, obwohl ich in den letzten Jahren immer wieder im Tandem Musik gemacht habe, ist es nicht so kooperativ, wie man sich das vielleicht vorstellt. Es ist mehr so ein gemeinsames Gespräch. Und dann geht jeder zu sich ins Studio und also jetzt zum Beispiel, ich habe so ein paar Serien jetzt mit Tina Pepper gemacht, die macht ihren Teil der Szenen und ich mache meinen Teil und man versucht natürlich, man schickt sich gegenseitig die wie soll man sagen, also man tauscht sich sehr viel aus und versucht natürlich dafür zu sorgen, dass das zusammenpasst, aber es ist, für, ich habe es noch nicht hingekriegt, wirklich gemeinsam Musik zu machen, so im selben Raum und so weiter, da scheinst du eine Stunde das intensiver zu tun. Ja, also ich denke nämlich schon, dass eigentlich für die allermeisten Leute dieser Filmmusikjob schon einer ist, der, so wie die Komponisten in allen Jahrhunderten, also wo man echt viel alleine zu Hause sitzt und auf sich selber, mit sich selber und der Musik so zu tun hat. Beziehungsweise, wenn man das nicht will, sondern das irgendwie kooperativ haben will, so wie du das beschreibst, ist es offensichtlich möglich, aber es ist, man muss es herstellen irgendwie.
Man muss es herstellen.
So typisch, glaube ich, ne?
Ich glaube auch, dass es nicht so typisch ist, ich höre es auch seltener, aber auch das, was du sagst, also diese Parts, dass immer wieder auch jeder alleine für sich in sein Kämmerlein geht und Dinge ausarbeitet, die existieren auch durchaus bei mir immer. Das finde ich aber auch schön. Ich glaube, das ist so eine Frage der Verhältnisse, ne? Also sitzt man sehr viel zusammen und weniger alleine oder du jetzt vielleicht mehr, jeder für sich alleine und dann schmeißt man ab und zu mal zusammen. Aber diese Anteile, jeder geht jetzt mal für sich selber was ausarbeiten, die gibt es immer und die finde ich dann auch wieder total schön und brauche die dann auch, dass ich sage, okay, jetzt hätte ich gerne mal einen Tag für mich, wir haben jetzt hier ein Layout zusammen gemacht oder zwei und morgen arbeite ich am einen und du am anderen und dann treffen wir uns übermorgen wieder und das ist dann auch total angenehm, wenn man dann wieder so einen Tag für sich hat, wo man einfach nur ja, alleine arbeitet und auch dann nicht immer in die Kommunikation gehen muss, sondern dann einfach mal vor sich hin machen kann.
Hier der kleine Hinweis, dass man auch in der Kategorie Komposition Filmmusik zu zweit antreten kann, also auch eine Kollaboration starten. Meine nächste Frage ist so ein bisschen, vor allem an Uli würde ich sagen, aber ich bin auch auf eure Erfahrungen dazu gespannt. Und zwar, würdet ihr meinen, dass man, um Filmmusikkomponist zu werden, vielleicht ist diese Frage naiv, aber vielleicht auch nicht, ein explizites Studium braucht? Wir haben da eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber ich glaube, das ist eine interessante Diskussion oder Gespräch, was ihr hattet. Ist es der einzige Weg, um in diesem Beruf zu finden? Und was sind die anderen? Wie seid ihr dahin gekommen? Und vielleicht später auch gerne, Uli, kann noch kurz was dazu sagen, wie der Bewerbungsprozess vonstatten geht. Das waren viele Fragen, Entschuldigung.
Und ich fange an?
Gerne.
Genau. Also ich meine, es gab ja über die vielen Jahrzehnte immer wieder irrsinnig viele Leute, die tolle Filmmusik gemacht haben, ohne Filmmusik studiert zu haben. Das geht natürlich, also die auch von einem Instrument kommt oder von einem. Und erschütternderweise, muss ich sagen, wenn ich es so beobachte, sind oft die interessantesten Ergebnisse diejenigen, die von Leuten kommen, die eben das nicht so gelernt haben, wie es geht und dann so machen, sondern wurden, wenn dann so Johnny Greenwood oder irgendwelche Leute, die eigentlich aus so einer ganz anderen Sphäre kommen, plötzlich anfangen Filmmusik zu machen und eben gar nicht wissen, wie die Regeln sind, die sie brechen, so ungefähr, kommen oft super spannende Sachen raus. Also das Studium bei uns ist vor allem natürlich irgendwie toll, weil es gibt natürlich schon sehr viel, man muss ununterbrochen eigentlich über die Musik sprechen können mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, und selbst wenn man sagt, Musik ist was so aus dem Bauch kommt und so weiter, aber man muss ganz viel über die Funktionen und was die Musik soll und woran es liegt und so weiter, muss man gut kommunizieren können, und das kann man üben und das kann man natürlich im Studium auch herstellen, dass man das übt. Und dann gibt es natürlich Projekte, also Leute, mit denen man zusammenarbeitet, Filme, an denen man trainiert, irgendwie, wo man auch in so einem geschützten Raum, wo es noch nicht um Geld geht und so, dass ich dann mal das da erproben kann. Und das ist natürlich das, was ein Studium auch macht. Und wenn man auch so ein bisschen so einen Professor hat, der dann irgendwie sagt, ja, mach mal lieber so oder sowas, dann ist das für den einen oder anderen auch ganz hilfreich.
Möchtest du noch was dazu?
Das würde sich, glaube ich, genau deckeln. Das ist meine Erfahrung. Das für mich, ich habe einen Aufbaustudiengang Filmkomposition, Sounddesign in Ludwigsburg gemacht. Das ging dann nur so 2,5 Jahre. Das heißt, da wurde ein Musikstudium vorher vorausgesetzt und dann ist man da hingegangen. Und das Wertvollste da waren natürlich einfach die ganzen anderen, also dass es eine Filmhochschule war, wo man eben alle Studiengänge, alle Gewerke durch kennengelernt hat, mit denen zusammen Projekte gemacht hat und einfach diese Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, Leute kennenzulernen, die ja jetzt auch in der Branche sind, auf die man also immer wieder trifft. Das war für mich das A und O viel mehr, als ob ich da jetzt dieses Diplom habe oder nicht. Im Zweifelsfall fragt er hinterher hinten raus, keiner nach. Also das ist nicht die Hürde, den Job zu machen oder nicht. Und das ist auch, an der Filmhochschule gewesen zu sein, ist auch, klärt nicht die Frage, ob man die Begabung, das Talent oder irgendwas hat, um diesen Beruf zu machen. Also das würde ich total empfehlen, um einfach in dieses Netzwerk reinzukommen, diese Erfahrung, diesen geschützten Raum zu haben. Aber natürlich ist es nicht die Voraussetzung, das machen zu können, überhaupt nicht. Dafür führen viele Wege nach oben.
Magst du noch ergänzen, was deine Erfahrung dazu war?
Kann ich nur bestätigen. Also, das ist einfach ein sehr breites Spektrum ist, was man dort bekommt und wo man sich drin ausprobieren kann und Dinge vertiefen kann, weil einfach der Aufgabenbereich eines Filmkomponisten über Komposition, Produktion, Kommunikation ein sehr unterschätzter, aber sehr großer Anteil dieses Jobs auch, weil man das dort alles üben kann und das hilft einem, es ist nicht die Grundbedingung und man kann das auch woanders lernen, aber dort ist es natürlich schon fokussierter, absolut, also ja. Viele Dinge führen nach Rom, absolut. Aber man kann es sich ein Stück leichter machen, indem man diesen Weg wählt, wenn man dorthin möchte. Aber ich wurde auch noch nie nach einem Abschlusszeugnis gefragt.
Noch. vielen Dank schon mal. Ich hätte noch zwei Fragen, die sich so ein bisschen noch konkreter auf unseren Wettbewerb hier heute fokussieren. Und zwar, das habe ich ja schon gesagt, die Kategorie Komposition Filmmusik ist eine, die wir hier nur in Berlin haben. Sie ist ja noch relativ neu. Wir sind jetzt im zweiten Jahr. Leonard hat den Prozess auch sehr intensiv mitbegleitet. Und die teilnehmenden Zahlen der Kategorie hat sich in den letzten oder in den 2 Jahren der Existenz der Kategorie verdoppelt, was wir natürlich total schön finden. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, woran denkt ihr, liegt dieses gesteigerte Interesse an der Filmmusik und an der Thematik generell? Oder gibt es das überhaupt generell? Sieht man das auch an den Hochschulen? Sind die Zahlen höher als sonst? Vielleicht kann Uli anfangen oder Hanna oder wie gibt
es das? Ich bin selber so ein begeisterter Filmmusikfreund, ja, dass ich mich immer wundere, wieso bewerben sich nicht 1000 Leute? Deswegen weiß ich gar nicht. Also bei uns sind die Bewerbungszahlen, also das sind irgendwie jetzt sind es 31 Bewerbungen, wobei das ist ein Masterstudiengang, der relativ viele Voraussetzungen schon hat, man muss eine Mappe einreichen und einen Abschluss haben und so weiter. Aber irgendwie, das ist irgendwie über all die Jahre relativ ähnlich geblieben. Das nur so als Info jetzt.
Aber merken die anderen beiden irgendwie, Leonard vielleicht, dass so außerhalb eurer Bubble mehr Leute daran Interesse zeigen?
Also ich habe das Gefühl, führt es so ein bisschen auch die technische Entwicklung dem gesteigerten Interesse unter die Arme greift. Also dass es sprich einfacher ist, mit Computer Musik zu produzieren. Das war vor 20 Jahren natürlich noch viel komplizierter und viel teurer, einfach von der technischen Ausstattung. Heutzutage kann eigentlich jeder mit GarageBand oder irgendeiner anderen kostenlosen Software schon viel Musik am Computer machen, was einfach natürlich nicht grundsätzlich bei Free Musik sein muss, dass man Musik am Computer macht, aber ein Element davon sein kann und oft ist. Dass das vielleicht hilft, das nach und nach mehr entdecken, da kann ich ja Musik machen mit dem Computer und das ein bisschen ausprobieren. Dann glaube ich schon, dass auch so über Formate wie YouTube oder ähnliches man öfter an Interviews auch mit Filmkomponisten oder über Filmmusik oder ähnliches herankommt, wenn man da irgendwie mal Interesse dran hatte. Also man hat es weniger eine schwarze, geschlossene Bubble, sondern man kommt da ein bisschen mehr rein. Ja,
generell glaube ich, also ich habe ja einige Jahre auch Klavier- und Geigenunterricht gegeben, als ich von der Hochschule wiederkam. Und da hatte ich so das Gefühl, es wurde immer mehr, also durchaus diese Kommerzialisierung von Soundtracks einfach spielt eine Rolle. Ne? Also wie viel da in der Zeit dann Kids auch kamen und weiß nicht, die Eiskönigin, wie heißt das? Und Fluch der Karibik und so, genau, Frozen, also diese ja doch durchaus groß gehaltenen Musiken einfach auch sehr populär geworden sind, bekannt geworden sind. Ich glaube, das trägt schon auch dazu bei, dass überhaupt ein Bewusstsein für diesen Beruf bei den jüngeren Altersgruppen schon entsteht und dann genau gepaart, was Leonard meinte damit, dass die Schwelle damit, das einfach auch selber mal auszuprobieren, gesunken ist für jeden und wie handelbar machbar. Also das ist dann eher schön, wenn es dazu führt, dass es einfach mehr Interessenten gibt.
Stimmt, der Filmmusikstil, so, ja. Also jetzt gar nicht unbedingt, dass es Musik für Film ist, aber dass man sagt, was ist die Nachfolge von dem Sonatinenalbum, was man früher hatte im Klavierunterricht und jetzt ist es Amelie und so weiter, was irgendwie auch so eine, wo man sagt, irgendwie, oder was läuft bei Klassikradio quasi, nachdem da nicht, Boulez und Stockhausen laufen da quasi die Nachfolger der Klassik. Stücke, nämlich diese Filmmusikstücke, die noch tonal und modal sind und so weiter. Also das hat sich bestimmt total verstärkt, dass man das gut findet. Aber es hat ja mit Filmmusik eigentlich noch gar nichts zu tun. Das hat ja nichts mit Film zu tun. Das ist ein bestimmter Musikstil, der auch vogue ist eigentlich. Ne? Das ist jetzt gar keine, das ist eigentlich eher eine Frage, die mir jetzt selbst stelle.
Fragen sind auch gestattet.
Ja, genau.
Ihr seid auch gleich dran. Ich stelle nämlich jetzt meine letzte Frage und dann gebe ich sehr gerne ab mit Hilfe von Louis. Und zwar, was mich persönlich interessiert, und wir haben da draußen auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ich hoffe, wir können die Diskussion hier nochmal reproduzieren auf eine Art oder vielleicht auch neu starten. Thema Geschlechterverteilung in der Kategorie und dann irgendwie auch in der Branche und generell. In Vorbereitung auf die Kategorie haben wir einen Workshop veranstaltet mit Leonard und da war es relativ ausgeglichen. In der Kategorie in diesem Jahr waren tatsächlich trotzdem 90% der Teilnehmenden männlich oder männlich gelesene Personen und im letzten Jahr sogar 100. Und ich frage mich, woran das liegt. Haben Mädels oder weiblich gelesene Personen einfach keinen Bock auf Filmmusik, was glaube ich eigentlich nicht. Und sieht es an den Hochschulen ähnlich aus, was ist da der Trend? Hanna, magst du vielleicht starten und dann arbeiten wir uns hier zurück?
Genau, ich starte und dann kommt aber der Einblick, Ausblick aus der Hochschule, den ich natürlich nicht habe, den finde ich aber sehr interessant. Genau, wir haben draußen schon drüber geredet, die Lösung haben wir nicht natürlich, aber so, es gibt Gedankenspiele. Ja. Eines davon ist, dass ich glaube, dass einfach die Rollenvorbilder fehlen oder dass diese Denke, Komponieren ist was für Männer, dass das ganz früh schon losgeht. Ja, also in den Schulen, im Musikunterricht ist man konfrontiert mit Bach, Beethoven, Mozart und hat irgendwie schnell dieses Bild, also wir reden ja gar nicht nur von Filmkomposition, sondern generell Komposition, ist immer noch, merke ich, so dieses Bild vom Mann mit den wirren Haaren, mit dem Federkiel auf dem Dachboden, der irgendwie so genial vor sich hin werkelt und keiner versteht, was er da tut. So, das ist irgendwie immer noch so ein bisschen drin in den Köpfen und da muss man, glaube ich, wirklich früh ran, klar zu machen, dass das viel mehr strukturelle gesellschaftspolitische Gründe hat, weswegen natürlich viele Namen, männliche Namen jetzt erstmal überliefert sind und weniger weibliche, dass das aber nichts damit zu tun hat, dass Mädchen, Frauen weniger Talentbegabung oder irgendwas hätten dafür, sich für Komposition, Filmkomposition oder ähnliches zu entscheiden. Da muss man, glaube ich, ganz früh ran, die überhaupt erstmal auf die Idee zu bringen, das zu machen. Denn wenn ich immer mal mit jüngeren Mädchen, Frauen gesprochen habe, die kommen einfach gar nicht auf die Idee, dass das eine Option ist. Ich glaube aber, dass die, oder was heißt glauben, ich kenne Filmkomponistinnen, das heißt die, die sich dafür entschieden haben, die es gemacht haben, die das vielleicht auch studiert haben, die kriegen ja andere Jobs. So, die können das schon machen und die haben da die gleichen Voraussetzungen wie ihre männlichen Kollegen und die machen das genauso gut natürlich wie ihre männlichen Kollegen, aber man muss einfach schon früh anfangen, überhaupt erstmal zu zeigen, guck mal, das ist eine Möglichkeit und es gibt überhaupt gar keinen Grund dafür, dass du das nicht genauso machen kannst wie der andere auch. So, das war schön. Ja, Uli, magst du nochmal den Ausblick geben, wie es bei euch in der Hochschule ist vielleicht? Oder deine Meinung?
Ja, also jetzt die Zahlen sind so, ich habe gesagt, wir haben 31 Bewerbungen, davon sind jetzt 8 Frauen. Das ist bei weitem noch nicht 50-50, das ist jetzt nicht ganz so schlimm, wie es schon mal war und das ist nicht ganz so schlimm, wie es vor 10 Jahren in der Branche war, wo es eigentlich quasi gerade mal eine Kollegin gegeben hat, die professionell gearbeitet hat in Deutschland, sage ich mal, oder zwei und so und das hat sich geändert, seit es dich gibt. eigentlich würde ich sagen, es sind eigentlich gute Zeiten, wo sehr viel offen, also wir sind auch natürlich unter einem öffentlichen Druck und auch so, sehr viel Bereitschaft besteht bei Redaktionen, bei Produktionen mit Komponistinnen zu arbeiten, auch sehr viel Neugier und so. Eigentlich sind es gute Zeiten, dafür einzusteigen und wo auch diese Vorbilder entstehen. Also wir haben jetzt immer wieder doch irgendwie auch den Oscar oder sowas, den Europäischen Filmpreis und Dasha und so weiter, wo man merkt, das sind Frauen und zwar nicht Frauen, die mal wieder für die emotionale Musik zuständig sind, weil Frauen ja vermeintlich so viel emotionaler sind oder sowas, sondern die wirklich einfach Komponistinnen sind, ja, die irgendwie Profis sind und da geht es überhaupt nicht drum, weil die, ja, dass sie wegen ihres Frauseins da sind, sondern sie sind einfach Kolleginnen. Ja. Und diese Bilder entstehen gerade, glaube ich, und das wird, insofern glaube ich, sind gute Zeiten, um als Frau zu starten zurzeit. Das ist mein Eindruck. Und die Zeit war da vor 20 Jahren desaströs. Also ich glaube, vor 20 Jahren, wenn du gestartet bist, da ist man gegen Wände gerannt, die kann man sich gar nicht vorstellen, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, ist interessant, weil so ungefähr vor 20 Jahren habe ich angefangen.
Ja, und?
Stimmt's? Also ich habe es gar nicht so empfunden, dass die Wände riesig waren, aber man war so sehr eine Exotin sozusagen. Aber also vielleicht hatte ich auch einfach das Glück, dass ich eher das Gefühl hatte, ich bin auf dieses Interesse, oh, da ist eine Exotin, was macht sie für Musik, gestoßen. Und hatte deswegen gar nicht das Gefühl, dass es für mich so viel unmöglicher ist, einzusteigen als für andere. Aber das, was Uli auch ansprach, das ist mit Sicherheit, spielt es auch eine Rolle, so diese, weil ich meinte, Frauen, die bekommen auch die Jobs, aber es ist wirklich die Frage, auch was, ne? Also auch dieses Klischee-Rollenbild, das merke ich auch immer wieder drin, ja, die Liebeskomödie und Herzkino und so, das klar können das Frauen machen, aber hier Action-Serie, Tote und so, das vielleicht auch lieber jemand, der da. Und da müssen wir wirklich auch noch dran arbeiten. Aber da glaube ich auch, dass, was ich eben so einfordere, die Rollenbilder, die entstehen gerade, glaube ich, bin da eigentlich gerade ganz zuversichtlich. Und das ist mit Sicherheit auch für jede Frau, die da gerade einsteigen möchte, ein sehr guter Zeitpunkt. Denn die Sensibilität dafür ist einfach da, dass man aufhören muss, da zu dolle Unterschiede zu machen. Genau, Männer machen die Musik und Frauen diese, das ist Quatsch.
Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt noch groß irgendwas zu ergänzen kann. Es ist im Prinzip alles gesagt. Ich habe vorhin draußen die steile These gewagt, und das ist vielleicht totaler Quatsch, aber manchmal kriege ich so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht, wenn man überhaupt über Unterschiede von Mann und Frau redet, was natürlich sehr problematisch ist eigentlich, dass es manchmal vielleicht der Punkt ist, dass die Kern eher ein bisschen über das Ziel hinausschießen und eher sagen, oh, ich kann das, obwohl also mehr behaupten, dass sie es können, als sie es eigentlich können. Und Frauen etwas vorsichtiger eher den Schritt zurück machen. Also wirklich nur als einen kleinen Schritt nach vorne, kleiner Schritt zurück gedacht ist. Kann totaler Quatsch sein, will aber eigentlich, wahrscheinlich ist es auch totaler Quatsch, will aber eigentlich nur sagen, dass...
Leonard, das ist ein totaler Quatsch. Also jetzt aus meiner Perspektive, vielleicht gleich weiterreden, aber ich glaube, eine sehr ähnliche Richtung. Ich glaube gar nicht, dass es so quatschig ist. Also,
ja, also was ich eigentlich im Kern sagen will, ist, wenn ich an ein Projekt rangehe, dann denke ich bei jedem Projekt wieder, warum habe ich das bekommen? Ich kann das doch eigentlich gar nicht, ich habe auch gar keine Idee, was ich hier machen soll. Und warum werde ich dafür auch noch bezahlt? Um Gottes Willen, Panik.
Das Imposter-Syndrom ist doch nicht nur weiblich so, ja.
Genau, ich will damit sagen, genau, also diese Unsicherheiten sind, und das weiß ich auch von vielen männlichen wie weiblichen Kollegen und Kolleginnen, diese Unsicherheit ist einfach da und sie ist aber auch Teil des Jobs, weil es ist, das ist das Schöne auch an dem Job, es ist ein kreativer Job und Kreativität lässt sich nur bis zu einem gewissen Punkt planen und ab da beginnt das große Nichts. Das macht es spannend, aber auch manchmal etwas furchterregend und verunsichert und geht dann aber auch wahnsinnig viel wieder zurück, wenn man das Gefühl hat, heute hatte ich irgendwas, das war also die 2 Stunden, die ich da gespielt habe und rumprobiert habe, sind eigentlich Müll, aber diese 8 Takte, dafür hat es sich gelohnt. So, und keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin, aber sie sind da. Und einfach ein bisschen darauf, genau, diese Unsicherheit ist einfach Teil des Ganzen, würde ich sagen, und die sollte einen nicht davon abhalten, nicht diesen Schritt nach vorne auch zu gehen und einfach mal zu sagen, wird schon.
Mit diesen sehr positiven Worten würde ich ans Publikum abgeben, wenn es Fragen gibt. Ihr könnt auch ein bisschen drüber nachdenken. Da wird sich schon konspirativ beraten. Ja, wir haben eine Frage, perfekt.
Soll ich das so stehen oder sitzen machen?
Stehen ist super.
Okay, cool. Ja, hallo, Jude, Inkulum, und er hat ja gerade viel über Geschlechterverteilung in der Musikindustrie bzw. im Beruf wie Musikkomponistin geredet. Und ich habe mich einfach die ganze Zeit gefragt, sind Transmenschen, nicht-binäre Menschen repräsentiert in eurem Arbeitsumfeld? Weil, also zum Beispiel, wenn ich mal irgendeinen Freund oder eine Freundin frage, wer ist denn eigentlich dein Lieblingsfilmkomponist? Da kommt halt immer nur Howard Shaw, John Williams und Danny Elfman. Also das ist eigentlich eine komplette Monopolie. Und ich habe noch nie einen großen Namen von einer Transperson in diesem Beruf gehört. Wie nehmt ihr das denn wahr?
Also man nimmt ja auch, man sieht ja nur so die Breite und es ist ja schon so, dass es ein Aufhorchen gibt, wenn eine Frau für den Oscar für Filmmusik nominiert ist oder so und ja auch da schon immer ein Verhältnis da ist. So, Gott sei Dank merkt man auch da, so langsam passiert da was und es kommen mehr Filmkomponistinnen durch. Aber natürlich fällt es sich noch viel seltener, also beziehungsweise gab es, soweit ich weiß.
Ich hätte jetzt Carlos vielleicht schon.
Bitte?
Wendy Carlos?
Kenne ich nicht.
Die für The Shining, also. Keine Ahnung, aber ich garantiert ist das irgendwie total, wie soll man sagen, wenn dann, also ich kenne jetzt schon, also jetzt nicht aus dem internationalen Starbereich, sondern schon Leute, die nicht binär oder trans sind und irgendwie in dem Bereich unterwegs sind und die jetzt, glaube ich, jetzt nicht irgendwie, ja, die da wahrscheinlich gegen dieselben Fragen laufen, gegen die sie überall laufen, aber ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie spezifisch irgendwie ist, immer. Oder andersrum, ich stottere rum natürlich, weil ich jetzt keine wirkliche Info habe, ich kann auch keine weitergeben, aber ich würde jetzt vermuten, dass auch hier die Zeiten besser sind, weil Dinge erstritten worden sind, die weiter erstritten werden müssen, die vor 20 Jahren noch desaströser waren oder sowas, ja, aber das ja noch viel vor einem liegt. Ja. Aber diese Heroes, ja, also an Promis, die man als Vorbilder hat, die sind natürlich Männer. Ja. So, 99. 90%.
Ja, auch schon alt.
Und alt. Ja. Ja, jetzt haben wir hier nur 100 Leute her. Wir haben irgendwie, wie gesagt, vielleicht.
Es ist nett, dass du in meine Richtung guckst. Ja. Es ist sehr nett, dass du in meine Richtung guckst.
Ja. Aber.
Gibt es noch weitere Fragen, wenn es für dich geklärt ist?
Ja, meine Frage wäre, inwiefern muss man ein Instrument beherrschen oder inwiefern braucht man Unterricht bei einem Instrument, um Filmmusik zu komponieren?
Also es ist, wenn du eine Musik schreiben möchtest, also es wäre gut, wenn du ein Instrument beherrschst, zumindest so weit, dass du in der Lage bist, das auszudrücken, was du ausdrücken möchtest. Ne? Oder irgendwie dem das abzuverlangen, wo du hin möchtest. Wenn du musst ja überhaupt keine solistischen Fähigkeiten haben. Es geht ja nicht, also sage ich jetzt aus meiner Perspektive, es geht ja nicht darum, dass du jetzt selber ein ganz riesiger Instrumentalist bist, aber wenn du das Gefühl hast, deine fehlenden instrumentalen Kenntnisse oder Fähigkeiten hindern dich daran, auf Ideen zu kommen oder was umzusetzen, was du gerne würdest machen wollen, dann frustriert es dich wahrscheinlich. Also ja, ein Instrument bis zu einem gewissen Grad spielen zu können, ist natürlich, würde ich jetzt sagen, schon von immensem Vorteil. Ohne, wie gesagt, diese Hochleistungssportaspekte dabei haben zu müssen, musst du ja nicht, aber du brauchst, glaube ich, einfach nur das Gefühl, das Instrument hilft mir, das umzusetzen, das zu erzählen, was ich gern erzählen möchte. Ja, oder?
Ja, schon, also finde ich schon auch sehr wichtig, auch um Musik zu erleben, nochmal anders zu erleben, als wenn man sie hört oder ähnliches, sondern dass du sie wirklich spielst und dadurch verinnerlichst du viele Sachen parallel und da ist auch nicht die Qualität maßgebend, sondern einfach das Erleben, wie phrasierst du eine Melodie, wie laut spielst du die leise, was macht das und natürlich auch Stücke spielst, die du nicht selber geschrieben hast, sondern die andere geschrieben haben. Ich merke das immer, wenn ich irgendwie mal ein Stück, mir die Zeit genommen habe, ein Stück zu spielen, was auch immer, eine Zeit lang, einfach nur zu spielen und dann zwei, drei Tage später habe ich irgendwie eine Idee und denke so, ach Mensch, ist ja spannend, dass ich darauf gekommen bin. Und dann gucke ich mir die genauer an und ich merke, ach, guck mal hier, ich habe den Akkordwechsel von dem Stück, was ich gespielt habe, habe ich hier auf andere Art benutzt. Oder ach, die Melodielinie oder wie die gebaut ist, irgendwie hat eine Ähnlichkeit damit. Also man saugt einfach, man verinnerlicht Musik anders nochmal, wenn du es spielst. Und das ist wichtig und es ist letztendlich auch für den produzierenden Aspekt der Filmmusik wichtig, weil wenn du mit jemandem Aufnahmen machst, musst du auch dich auf einer Ebene treffen und wenn du selber ein Instrument spielst, kannst du natürlich auch besser auf jemanden eingehen, der ein Instrument für dich spielen soll und ihm irgendwie ein gewisses Feedback geben. Also es gibt sehr, sehr viele Gründe, ein Instrument zu lernen, nicht zu perfektionieren, da gehe ich total d'accord, aber das Musikmachen selber zu erleben, dadurch ist wichtig. Schon.
Ja, ich witzigerweise, die Frage ist, was ist die Alternative? Also das heißt, ich glaube sogar Arnold Schönberg hat es komischerweise mal gesagt, dass irgendwie das quasi Komponieren eigentlich so ein ganz langsames Improvisieren sei, was mich bei ihm gewundert hat. Aber was irgendwie letztendlich bei fast allen KollegInnen, die ich so kenne, kommt die Idee aus so einem Improvisieren heraus. So, ja. Ich persönlich kann mir das fast gar nicht anders vorstellen. Ja. Ja, klar, man kann auf dem Fahrrad sitzen und es kommt einem im Kopf eine Melodie oder eine bestimmte musikalische Idee und so. Oder ist die Alternative der Computer? Das wären so die zwei alternativen Wege zum Instrument, was man entweder alles im Brain und auf dem Bleistift konstruiert oder irgendwie glaube ich, vielleicht ist dann der Computer ja auch ein Instrument. Ja, das kann ja auch zum Instrument werden.
Gibt es noch weitere Fragen?
Georgia hat ja kurz erwähnt, das mit dem Bewerbungsprozess. Und das ist bei mir auch ziemlich aktuell, weil zwar bewerbe ich mich nicht für ein Studium, sondern mich hier für ein FSJ im künstlerischen Betriebsbüro der UdK. Aber ich glaube, das ist halt einfach nützlich zu wissen, wie läuft denn so ein Bewerbungsprozess für eine Musikhochschule ab? Was muss man da können? Wie fällt das Wort auf Deutsch eigentlich ein? beeindruckend, das ist gerade, genau. Wie beeindruckt man die Dozenten und ProfessorInnen vor Ort? Das interessiert mich gerade.
Aber kannst du es noch mehr eingrenzen, in was für einen Studiengang? Weil es ja
alles
Mögliche erstmal sein kann.
Also Filmmusik, Komposition, da wisst ihr wahrscheinlich am meisten Bescheid. Also das, wofür ich mich interessiere, geht eher Richtung Studioarbeit, Musikproduktion, keine Ahnung, sowas. Also was ihr da wisst, würde mich einfach alles interessieren.
Also ich kann mal anfangen jetzt einfach aus meinem... mein Werdegang war der, dass ich erstmal hier an der UdK tatsächlich das, was jetzt KPA, glaube ich, als studiert habe, künstlerisch-pädagogische Ausbildung, da gab es einfach ganz klare, da konnte ich nachschlagen, ne, was die wollten. Da gab es, mein Hauptfach war Geige und dann gab es da irgendwie so eine Angabe von Beispielstücken oder Epochen, Längen, Schwierigkeitsgraden, die sie gerne vorgespielt haben wollten. Also ich wusste, ich musste mich auf ein Vorspiel einrichten, ich musste mich auf ein Vorspiel auf dem Klavier, Nebenfach Klavier einstellen und eine Musiktheorieprüfung, glaube ich, die es noch schriftlich und mündlich gab, sowas ja. Das war aber im Prinzip einfach rauszufinden über Recherche bei der Uni selber, was wollen die. Bei der Filmhochschule war es dann so, gerade weil sie ein Musikstudium vorausgesetzt haben, weil sie eben in meinem Fall jetzt ein Aufbaustudiengang war, dass sie gesagt haben, sie wollen schon vertonte Filmszenen eingereicht haben. Das war genau, das gab die erste Runde, da hat man dann einfach zwei oder drei Szenen dahin geschickt, die haben sich das angeguckt und daraus haben sie dann ausgesucht und haben die Leute zur Aufnahmeprüfung eingeladen. Und vor Ort hat dann jeder Teilnehmer einen Raum mit einem Flügel drin zugewiesen bekommen, plus auch nochmal zwei Filmszenen. Ich weiß einmal, wie das die Eröffnung von einem Krimi und ich glaube, ich hatte eine Kinderschokoladenwerbung oder sowas. Und die mussten, dann haben wir eine Stunde Zeit gehabt und dann kam die Jury rein und dann mussten wir das live am Flügel zu dem Bild spielen. Und dann gab es noch so ein kleines Gespräch hinterher. Das war, also ich weiß nicht, in Babelsberg, aber so war es bei mir.
Also ich meine, es ist wahnsinnig kompliziert, weil wir, weil es ja, also bei uns, wir haben jetzt gerade irgendwie diese 31 Mappen und es hat wahnsinnig viel mit Kreativität, mit Geschmack, mit Kunst, mit der Frage, man vergleicht Äpfel mit Birnen und sucht nach irgendwas, wo man denkt, okay, was ist denn die Qualität? Weil die Qualität liegt hier woanders als da, also irgendwie. Und deswegen ist es, das ist jetzt natürlich wirklich schwer zu sagen, dass die Antwort ist so kompliziert, ob man jetzt sozusagen eine originelle Musik sucht oder eine technische Kunstfertigkeit, dass man sagt, oh, die kann das und das und das und das, oder ob man, wie soll man sagen, so eine stilistische Bandbreite sucht, also sehr viele unterschiedliche musikalische Dinge, die man machen kann und so. Sollte sich jemand für das Studium der Filmmusik ernsthaft interessieren bei uns, kann man natürlich gerne auf mich zukommen. So. Also das ist irgendwie insofern, weil die Antwort auf deine Frage so lang ist, weil eben Filmmusik Gott sei Dank so viele unterschiedliche Dinge bedeuten kann, dass ich das jetzt hier nicht sozusagen so richtig mit einer knackigen Antwort beantworten kann.
Also wenn jemand Ulis Adresse braucht,
genau, das gibt es bei uns von der Filmuniversität Babelsberg auf der Webseite, da findet man das dann so.
Hast du noch eine Frage? Du hast eben so kurz gezockt.
Nee. Ja, ich habe eine Frage.
Bitte.
Und zwar, ihr bekommt ja wahrscheinlich.
wahrscheinlich Angebote von Filmen, die ihr vertonen sollt. Und da wollte ich euch fragen, wie ihr, also für welches ihr euch entscheidet, ob ihr da guckt, wie viel bekommt man dafür, wie viel Geld oder welche Geschichte, also welcher Film gefällt euch am besten.
Gute Frage. Gebe ich ab.
Ja, wie entscheidet man das? Es sind, glaube ich, verschiedene Sachen, die da eine Rolle spielen. Erstmal, wie viele Filme kriege ich denn angeboten und habe ich den Luxus, mir auszusuchen, was ich mache? Oder sage ich mir, ich müsste mal wieder ein bisschen Geld verdienen, damit ich meine Wohnung bezahlen kann? Klingt jetzt nicht so spannend, das Projekt, aber vielleicht sollte ich es doch annehmen. Aber wenn man den Luxus hat, auszusuchen und auszuwählen, dann wäre für mich sicherlich spannender, was die Geschichte ist, was die Geschichte erzählt, ob ich da, wenn ich das Drehbuch lese oder wenn es schon eine Fassung von dem Film gibt, den Film anschaue, ob es mich irgendwie berührt und wie es mich berührt, weil das ist wichtig für mich, um auch eine Musik zu finden, die dann wiederum berührt. Das würde ich gucken und ich würde natürlich auch schauen, wer macht denn diesen Film, wer ist der Regisseur, kenne ich den Regisseur, hat der Regisseur einen guten Ruf oder hat er Filme gemacht, die ich auch schon spannend fand und die mir gefallen haben, um auch so zu wissen, mit wem arbeite ich da zusammen. Und natürlich, klar, stellt sich dann auch die Frage, wie viel kriege ich denn für diesen Film und wie lange muss ich an diesem Film arbeiten, passt das zueinander, passen diese Zahlen zueinander oder kann ich es mir leisten, auch länger an dem Film zu arbeiten, obwohl es vielleicht nicht so viel Geld gibt. Das sind dann halt Sachen, die man abwägen muss, aber im Kerne muss schon einfach ein Interesse für den Stoff auch da sein. Also wenn ich einen Film total uninteressant finde oder auch das Gefühl habe, die Menschen, die daran arbeiten, bisher mit denen kann ich so gar nichts anfangen oder mit denen habe ich schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, dann würde ich, glaube ich, sogar sagen, Geld wäre schön zu haben, aber den Stress muss ich mir jetzt nicht geben und ich warte lieber auf die nächste Anfrage, auch wenn es ein Risiko bedeutet, weil ich nicht weiß, wann sie kommt.
Ja, also da ergänzend, genau, also hundertprozentig alles, was du sagst, aber eben auch noch weiterführen, was du sagtest, mit wem arbeite ich denn da zusammen, das darf man nicht vergessen bei so einem Film, man sitzt ja dann doch eine ganz schöne Weile da dran, manchmal mit späten Nachtschichten, mit Wochenendschichten, mit viel Stress. Wenn man sogar eine Serie macht, dann sitzt man da Monate, vielleicht ein Jahr da dran. Ich überlege mir da auch echt immer so, wie will ich denn meine Zeit da auch verbringen? Wie will ich leben in dieser Zeit? Wie will ich die nächsten 3 Monate oder wie will ich das nächste Jahr verbringen? Und habe ich da irgendwie Arbeitsbedingungen, also sprich auch reizt mich das Projekt menschlich und musikalisch so sehr, dass ich bereit bin, jetzt meine Zeit da reinzugeben. Von allen finanziellen Fragen mal abgesehen, das muss man sich dann auch erstmal leisten können. Ne? Also klar wägt man das auch mit ab, aber wenn ich denke, die Zahlen stimmen, plus der Zeitraum stimmt für mich auch gerade so, plus das ist irgendwie ein Team, was ich kenne, was nett ist, plus ich kann vielleicht auch noch musikalisch was ganz Tolles machen, dann ist es super. Ich habe aber auch schon Filmprojekte mal zugesagt, wo ich dachte, der Film, das interessiert mich schon, also was zu machen, was einen überhaupt nicht interessiert, das geht natürlich nicht. Aber wo ich dachte, okay, der Inhalt, das ist jetzt okay, reizt mich aber vielleicht jetzt nur zu 80%. Aber die Musik, die haben wollen, die reizt mich gerade zu 120%. Ich habe jetzt so viel Bock, die nächsten 3 Monate diese Musik zu machen und vielleicht auch genau in dieser Konstellation zu arbeiten. Das hat mich schon teilweise über mangelnden Inhalt hinweg getröstet.
Lustigerweise kenne ich ziemlich viele Leute, die Musik zu Filmen machen, die sie selbst nie gucken möchten. Also sprich, ich glaube, die Musik zu Horrorfilmen zu machen zum Beispiel, also nichts gegen Horrorfilme, aber da ist die Musik oft vielleicht ganz schön interessant, was man da machen kann, weil schräge Dinge, seltsame Texturen schreiben kann und so weiter. Und genauso so extrem triviale Liebesfilme, die ich mir vielleicht nicht angucke, können vielleicht so eine Musik wollen, die einfach total Spaß macht zu erzeugen. Das finde ich irgendwie eine lustige Beobachtung. Ansonsten wollte ich nur noch sagen, dass ich eigentlich fast nie 2 Filme gleichzeitig angeboten kriege, wo ich sagen kann, nehme ich den oder nehme ich den, sondern ich kriege einen, dann sage ich ihn vielleicht ab, aber habe keine Ahnung, ob jetzt dann ein anderer kommt. Ja. Also das heißt, eigentlich kann man immer nur, ja, man hat nicht so ja, diese Auswahl oft, also ich zumindest nicht.
Oder auch manchmal auch den Fall, ich hatte das letztens, dass ich zwei Fernsehfilme parallel angeboten bekommen habe, was einerseits natürlich schön ist und ich sehr froh darüber war und auch auf beide Lust hatte, aber dann herausgefunden habe, ja, die müssen beide wirklich zur gleichen Zeit fertig sein, also ziemlich exakt zur gleichen Zeit. Zum Glück war es noch so, war bis zu diesem Zeitpunkt, wo sie abgegeben werden mussten, noch relativ viel Zeit. Aber dann stellt sich natürlich auch die Frage, was macht man damit? Und früher hätte ich dann, glaube ich, gesagt, nee, das mache ich nicht, das ist mir zu heiß mit diesen zwei Projekten. Jetzt nach, ich weiß nicht, 5 oder 10 Jahren Berufserfahrung, dachte ich mir, okay, ich habe noch genügend Zeit bis dahin. Ich kann schon mal früher anfangen, Ideen mit dem Regisseur zu arbeiten und mir so ein bisschen nach vorne in Luft zu schaffen. Und ich wette mal ganz stark darauf, dass das eine oder das andere Projekt ein bisschen trödeln wird auf dem Weg und vielleicht doch später fertig werden muss, was dann letztendlich auch der Fall war, sodass wirklich am Ende der Abgabezeitraum für beide Filme 2 Monate auseinander lag, was dann völlig in Ordnung war. Also das kommt dann auch noch dazu, dass man natürlich schauen muss, wie managt man das, und selbst wenn man denkt, man managt es gut, verschiebt sich der Schnitt oder irgendwas anderes dauert länger und plötzlich hat man ganz schön Misere und muss da auch irgendwie mitarbeiten.
Meine Frage ist, entwickelt sich die Filmmusik auch ästhetisch? Was sind die Trends der nächsten 20 Jahre, was würden Sie sagen? Weil ich hatte neulich mit einer Cellistin gesprochen und sie sagte, im Filmorchester Babelsberg musste sie die ganze Zeit Kartoffeln spielen, also ganze Noten, die sich so über 8 Takte ziehen. Und das ist jetzt vielleicht ein Klischee, und bei einem anderen Komponisten, der beklagt dann, dass ein kompletter Bläsersatz durchgestrichen wird, weil man sich bei Netflix eher für Streicher interessiert. Und das ist vielleicht die zweite Frage, wenn Sie kreativ sein möchten und sagen, jetzt habe ich die tolle Musik geschrieben, aber der Trend erlaubt es nicht, weil es gibt eine Erwartung, dass man ja, weniger ist mehr, oder das wollen die Zuhörer nicht hören, und dann wird es eliminiert, also wie geht man damit um? Also die erste Frage ist nach dem Trend, und die zweite ist, wie gehen Sie als Komponist dann, oder Sie drei damit um, mit den Einschränkungen des Marktes vielleicht?
Ich glaube, zu Trend kann ich ein bisschen weniger sagen, eher, dass sich, glaube ich, auch vieles nach der Musik, die gefragt ist, auch nach dem Format orientiert. Ne? Arbeite ich für Fernsehen, arbeite ich für Kino, arbeite ich für Fiktion, arbeite ich für Dokumentarbereiche? Also allein das allein schon mal gibt einem oft einen ganz anderen Rahmen, in dem man musikalisch wirken kann. Und die ganz persönliche Entscheidung oder Schlussfolgerung kann einfach sein, dass man sich mehr auf das eine oder auf das andere konzentriert. Ich persönlich arbeite zum Beispiel wahnsinnig gerne im Dokumentarfilmbereich, weil man genau da häufig mehr Freiheiten bekommt, experimenteller zu arbeiten, oder die Musik auch oft innerhalb des Films einen anderen Stellenwert oder auch einen anderen Raum hat, als wenn ich jetzt für einen Fernsehfilm oder eine Fernsehserie, wo einfach Dialoge immer ganz weit vorne stehen müssen und es dann um eine Verständlichkeit für Zuschauer zu Hause vor alten Fernsehern oder kleinen HiFi-Systemen geht. Ne, so eine Frage fallen da alle mit rein. Unterm Strich ist es natürlich so, dass man sich auch in der Filmmusik darüber klar sein muss, dass Film ein Gesamtwerk ist, wo ganz viele Gewerke zusammenarbeiten, und man auch als in der Rolle der Komposition oft gefordert und gefragt ist, da Kompromisse zu machen oder immer einzufinden im Gespräch, in der Kommunikation mit den anderen. Und da kann ich mich natürlich kompromissbereiter oder auch weniger bereit zeigen. Trends, also mein persönliches Gefühl ist, Trends geht noch mehr die Vermischung aus Sounddesign und Musik, so dass das immer untrennbar miteinander verschmilzt. Aber das ist jetzt einfach nochmal so als These in den Raum geworfen. Also um das Erste abzuschließen, ich glaube, man muss selber ein bisschen wissen, wie möchte ich gerne arbeiten und was sind meine persönlichen Interessen, wo finde ich vielleicht, in welchem Gewerk finde ich am ehesten das, was ich gerne machen will, und dann sind wir auch schon wieder bei der Frage des Luxus, kann ich es mir erlauben, genau auf dieses Projekt zu warten, warte ich auf das, wo ich überhaupt gar keine Kompromisse machen muss, oder mache ich jetzt auch mal dieses und jenes, wo ich vielleicht mehr Abstriche machen muss, aber das ist auf jeden Fall Teil des Jobs, ne? Dass man einfach in der Komposition, du bist ein Teil von vielen und am Ende muss alles zusammenpassen und am Ende muss man sich mit vielen Meinungen vielleicht auseinandersetzen und das kann manchmal besser mal schwieriger für dich laufen, und genau aus diesem Grund ist es ja immer angenehm, wenn sich dann auch schon feste Teams, oder ist ja oft so, dass man so gewisse Regisseure, Regisseurinnen hat, mit denen man häufig zusammenarbeitet, weil man weiß, wir sind geschmacklich auf einer Ebene, das hat sich irgendwie etabliert. Man wird ja auch oft genau aus diesem Grund dann angefragt, oder gerade wenn man schon einige Jahre im Beruf ist, dass Leute dich vielleicht im besten Fall genau deswegen anrufen, weil sie wissen, was du vornehmlich für Musik machst oder wie du Musik einsetzt. Ach, ich gebe jetzt einfach mal weiter. Ich glaube, wir haben schon mal
erzählt. Also ich meine, ich denke schon, was du sagst oder was sie sagen, ist schon ganz sicher so, dass die Komplexität der Kompositionskunst, ja, also die harmonische Reichtum, die Polyphonie und so weiter, massiv reduziert ist zugunsten der Produktion und zugunsten einer Ästhetik, die mit dem Interesse für den Klang selbst zu tun hat und die mit Interesse, aber auch irgendwie mit Einflüssen, loop-orientierten Einflüssen, pattern-orientierten Einflüssen aus dem Bereich Pop zu tun hat. Und wo dann ein musikalischer Stil rauskommt, der nichts mehr mit dem Filmmusikstil zu tun hat, der aus den 40er Jahren, wo man sagt, da ist eigentlich eine Fortsetzung des spätromantischen Komponierens oder der Oper oder sowas da, sondern das ist was anderes, das ist irgendwas zwischen Pop und Klassik, aber man darf nicht den Irrtum begehen, dass man denkt, okay, wir machen jetzt hier Komposition, natürlich ist Komposition insofern, als wir Töne in der Zeit anordnen, ja. Aber es ist nicht Komposition in dem Sinne, als ich bin der Nachfahre von Mahler oder sowas, ja. Das war in der Filmmusikgeschichte eine Zeit lang der Fall und man hat so Monumente wie John Williams und sowas, wo das quasi wie so eine Art von, ja, sich kristallisiert. Aber ja, und jetzt muss ich mich, glaube ich, so ein bisschen bremsen, aber ich bin mir ganz sicher, dass man das ganz definitiv feststellen kann. Die Frage ist nur, wird es immer reduzierter, wird es immer weniger und am Schluss immer nur noch ein Ton, der sich repetiert wird, und was passiert dann in 20 Jahren? Oder gibt es dann wie so eine Art Pendel, was zurückschwingt und ein wiedererwachendes Interesse an Harmonik und Komplexität und Musik, die wirklich was erzählt? Und da gibt es ja Beispiele dafür auch. Ja. Ich weiß nur nicht, ob das ein Trend ist oder ob es einer wird. Natürlich kann ich schwer zu sagen.
Ja, ich stimme dem auch total zu. Das ist schon dieser generelle Trend, weniger und mehr auf Produktion und so, begegnet mir auch häufig. Ist aber auch nicht zwangsweise so. Also ich habe jetzt auch eher mit Streichquartett, Streichorchester in etwas romantischem, spätromantischem Stil was gemacht. Also das heißt nicht, dass das gar nicht mehr stattfindet, aber vielleicht tendenziell weniger, als das früher der Fall war. Aber letztendlich ist es auch total wichtig, zu gucken, was du schreiben möchtest und was du geeignet findest für den Film. Das muss nicht zusammenpassen mit dem, was der Regisseur oder was die Produktionsfirma will oder ähnliches. Aber irgendwo muss ja der Prozess anfangen. Und wenn du deinen Prozess damit anfängst, dir zu sagen, was erwartet der Produzent für eine Musik von mir oder was erwartet der generelle Filmmusiktrend gerade für eine Musik von mir, dann beißt sich die Katze selber in den Schwanz. Also dann dreht man sich im Kreis und das bringt natürlich keinem was und das bringt dir selber auch nichts. Deshalb musst du natürlich abwägen, wie sehr vertraut mir der Regisseur oder Produzent, was kann ich mir hier leisten, wie weit kann ich mich aus dem Fenster lehnen und frei bewegen. Das muss man natürlich rausfinden. Aber im Rahmen dessen würde ich immer erstmal den Schritt nach draußen wagen und erstmal was servieren und gucken, was es macht. Dann natürlich die Bereitschaft haben, wie Jana auch gesagt hat, es ist im Kerne, es hat auch Dienstleistungselemente. Also man muss einfach auch etwas produzieren, was gefällt oder was den Kreativen gefällt, was ihnen zusagt. Und man muss sich da aufeinander zubewegen. Manchmal trifft man sich auch gleich, manchmal ist es sehr schwierig. Aber diesen ersten Schritt aus dem Fenster, den würde ich immer wagen. Mal geht er gut und kriegst eine wahnsinnige Belohnung dafür. Manchmal geht er schief und dann musst du zeigen, dass du auch das Handwerk so weit beherrscht, einen zweiten Versuch zu machen, der eher in die Richtung geht, was gewünscht ist. So, und nur so kannst du auch Trends schaffen. Und wer weiß, irgendwann ist es vielleicht genau diese andere Herangehensweise oder vielleicht auch diese ursprünglich überholte Herangehensweise, die plötzlich wieder was Neues ins Rollen bringt. Also das kannst du nicht planen. Genauso wenig, und das sage ich als Juror in der Jury dieses Jahr, kannst du auch nicht planen, was die Jury bei einem Wettbewerb toll findet. Also größer ist nicht gleich besser, kleiner ist nicht gleich besser, sondern es ist einfach wichtig, genau das, diesen Schritt zu machen, den du für richtig hältst. Und alles andere hast du nicht in der Hand, aber du hast auf jeden Fall am Ende, ob es gut, negativ, wie auch immer ausgeht, hast du immer das Gute auf deiner Seite, dass du das gemacht hast, was du für richtig hältst und darauf stolz sein kannst. Und was auch andere das gut finden oder nicht, hast du eh nicht in der Hand. Aber du hast den doppelten Frust, wenn du was machst, was andere denken, was du denkst, was die toll finden und dann noch vielleicht die Rückmeldung kriegst. Nee, fanden wir jetzt nicht so. Also immer erstmal dein Ding machen, dann kooperativ gucken, wie kann man da zusammenkommen.
Das sind sehr schöne Abschlussworte von dir, Leona. Sollte es noch Fragen geben, sind unsere drei PanelistInnen vielleicht ja auch noch hier irgendwo unterwegs. Wir müssen nämlich leider Schluss machen. Vielen, vielen Dank an alle, die da waren und vor allem auch an unsere Sprecherinnen und Sprecher. Großen Applaus!